Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Heute ist Liane zu Besuch und wir reden über die Gemeinheit, die darin liegt, dass man wahnsinnig schwache Eltern bekommen hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Liane.
Hallo.
Hallo. Du musst nicht aufgeregt sein.
Bin ich aber.
Okay, wir quatschen einfach heiter drauf los und gucken mal, was passiert.
Okay.
Und du kannst alles fühlen, alles sagen, alles tun, außer dich vom Mikro wegbewegen.
Okay, kriege ich hin.
Was hast du denn für eine Geschichte mitgebracht?
Ja, so ganz runtergebrochen ist mir jetzt letztens aufgefallen, dass ich jetzt seit 10 Jahren eigentlich so auf eigenen Beinen stehe, kann man sagen. Ich bin nämlich mit 16 oder kurz vor meinem 16. Geburtstag von zu Hause ausgezogen. Ja, und irgendwie habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, dass ich ziemlich viel für mich realisiert habe, was ich, glaube ich, echt eine ganze Zeit lang verdrängt habe. Und ja, also meine Familiengeschichte ist relativ kompliziert und umfangreich. Und ich hatte auch eine Beziehung, die ja sehr missbräuchlich war. Und merke auch jetzt irgendwie noch, dass ich immer noch so den Hang habe, voll vielen Leuten helfen zu wollen. Also, dass ich da nicht so richtig von loskomme. Ich glaube, es wird immer besser, aber das steckt irgendwie noch sehr tief in mir.
Man hilft anderen Menschen, um die Hilflosigkeit in sich selbst zu heilen.
Ja.
Lass uns mal bei der Familie anfangen. Mhm. Wenn man mit 16 auszieht, hat das ja meistens einen Grund.
Ja, also ich muss sagen, über meine Kindheit weiß ich gar nicht mehr so viel, was ja auch schon irgendwie meistens so ein Indikator dafür ist, dass man vielleicht da auch schon einiges erlebt hat.
Ja.
Ich muss sagen, so richtig, also ich habe immer mal wieder so Bilder, die so hochkommen, wo ich schon so 3, 4 war. Aber so richtig anfangen tun meine Erinnerungen erst so mit 10, 11, so richtig.
Das ist krass.
Ja, und da ist auch eigentlich so für mich, muss ich sagen, ja, ich glaube, meine Welt auf jeden Fall so ein bisschen zusammengebrochen. Ich war da nämlich auf einem Badminton-Turnier mit meiner Mutter und es wäre eigentlich noch Siegerehrung gewesen und so. Und ich habe auch eigentlich ganz gut abgeschnitten. Und dann hat aber meine Schwester meine Mutter oder unsere Mutter angerufen und hat gesagt, wir müssen ganz schnell nach Hause kommen. Unser Vater wäre wieder total alkoholisiert und sie fühlt sich total unwohl. Und sie hat sich jetzt im Badezimmer eingeschlossen. Und ich habe halt in dem Moment noch gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich jetzt hier los ist. Und ja, musste dann aber relativ schnell, mussten wir halt los. Und ja, da hat es irgendwie für mich alles so angefangen, wo ich auch das erste Mal so realisiert habe, mein Vater hat ein echtes Problem. Und ja, irgendwie für mich ist da halt so, weil auch so viel Chaos war, habe ich irgendwie erst gar nicht so richtig verstehen können, was hier jetzt los ist. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass irgendwie gar nichts mehr okay ist, weil meine Eltern sich auch irgendwie total angeschrien haben dann und meine Schwester irgendwie sehr verängstigt war. Und
war die jünger als du?
Nee, älter. Alter. Ja. Genau, und ja, ab da muss ich sagen, ist irgendwie nur noch ein komplettes Durcheinander gewesen zu Hause. Und ja, ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, dass ich halt auch so dabei war, aber niemand so wirklich auf mich geachtet hat. Und ich glaube, dass vielleicht auch daher so ein bisschen mein Helferkomplex kommt, weil sich irgendwie schon sehr früh alle Leute irgendwie dann bei mir halt so, ja, ich sag mal, ausgeheult haben. Und
weil du das Leid verstehen konntest.
Oder weil ich gerade da war, ich weiß nicht, ja. Ja, und
kurze Zwischenfrage.
Ja.
Also dein Vater war schwerer Alkoholiker.
Mhm.
Deine Mutter hat das Spiel mitgemacht.
Mhm.
Ist sie immer noch bei ihm?
Nee.
Aber bis 16 war sie es?
Nicht so wirklich. Also die haben sich immer mal, also es war so eine On-Off-Beziehung halt irgendwie. Und Kurz bevor ich dann ausgezogen bin, hatte er aber schon eine neue Frau an seiner Seite. Bei den ganzen Sorgerechtfragen und so waren beide zwar immer noch da, aber als es dann wirklich zum Auszug ging, hatte er schon längst jemand Neues bei sich.
Und immer noch getrunken damals?
Ja.
Und bis heute, oder ja. Ist er verstorben?
Nee, er lebt tatsächlich noch, aber er hat sehr, sehr viele Einschränkungen schon. Also er ist so ein, ich glaube, man sagt funktionierender Alkoholiker. Mhm. Also er trinkt halt bis zu einem gewissen Grad, sodass er noch zur Arbeit kann. Und ja, ich glaube, vielleicht so Außenstehende würden es vielleicht auch gar nicht so merken, dass er alkoholisiert ist. Aber ich weiß ja auch, wie er ist, wenn er nicht Alkohol getrunken hat. Und ich merke das ihm relativ schnell an. Und eigentlich so in den Jahren, wo ich ihn noch getroffen habe, da habe ich es eigentlich schon immer in seinen Augen gesehen, dass er jetzt gerade wieder auch alkoholisiert ist.
Hast du, ist es möglich, mit ihm darüber ein Gespräch zu führen? Nicht, dass es dein Job wäre, aber rein Interesse halber?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch, glaube ich, so das komplette Problem in meiner Familie, dass eigentlich alle wissen es halt irgendwie und er, glaube ich, vielleicht auch, aber man kann halt gar nicht so richtig darüber reden. Also es gab einmal eine Situation, da saßen wir quasi mit der ganzen Familie zusammen, auch mit meinen Großeltern, Cousinen, Tante, Onkel und so weiter. Und da hat er quasi gesagt, er ist Alkoholiker, er braucht Hilfe. Und dann war noch so alles, ja, wir helfen dir und wir sind für dich da. Und dann ist er 2 Wochen zur Therapie gegangen und seitdem hat man nie wieder darüber gesprochen.
Mhm.
Und zwar sind halt alle immer so, ja, wir wissen ja, dass dein Vater ein Problem hat, aber belächeln ist, glaube ich, eher so ein bisschen. Und meine Oma, also seine Mutter, die sieht es halt gar nicht ein. Also ich habe ihr schon und auch meinem Opa sehr oft versucht zu erklären, warum ich auch den Abstand will so und warum ich mir den genommen habe. Aber ja, das ist halt irgendwie das Konstrukt meiner Familie, das halt immer so getan wird, als wäre nichts, so als wäre alles okay.
Und kannst, also saufen, Drogen nehmen, ja, jede Sucht ist ein kompensatorisches Verhalten für Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen.
Mhm.
Ich sag's, ich wiederhole es so oft, damit das wirklich jedem klar wird.
Ja.
Es ist keine freie Entscheidung, sondern wirklich ein Werkzeug, das die Leute nutzen, weil sie was unten halten wollen. Ne?
Ja.
Warum braucht er das? Weißt du das?
Also ich habe eine Vermutung. Meine Mutter ist auch nicht die leichteste Person, sag ich mal. Also sie ist auch sehr depressiv und sie hat meiner Einschätzung nach auch sehr viele narzisstische Züge. Sie ist wirklich eine Königin im Manipulieren und im Sachen verdrehen und ich glaube, sie hat auch meinem Vater nie so wirklich die Liebe gegeben, die er gebraucht hätte, weil sie uns Kindern das halt auch gar nicht geben konnte. Und meine Eltern waren auch sehr, also mein Vater ist eigentlich so eine richtig herzliche Person und auch sehr liebevoll und ja, aber sie war halt immer eher so sehr eiskalt und hatte auch nie so wirklich Zeit für meine Schwester und mich und ich glaube, er war auch nicht so wirklich glücklich mit seinem Job und er hatte auch nicht wirklich viele Freunde dann irgendwann. Und ich glaube, er war einfach sehr einsam halt. Und er war jetzt auch nie aggressiv, wenn er getrunken hat oder so. Er war eher jemand, der emotional wurde, der geweint hat und der meine Schwester und mich dann irgendwie umarmen wollte und uns sagen wollte, hey, ich habe euch voll lieb und ich bin so stolz auf euch. Aber das will man natürlich in dem Moment überhaupt nicht. Also, ja.
Das heißt, er hat vorher nicht getrunken?
Doch, das schon. Also er war sehr erfolgreich im Handball, was, glaube ich, auch noch so eine Rolle gespielt hat, dass das irgendwann weggefallen ist.
Mhm.
Und hat da natürlich auch schon Mannschaftsfahrten mitgemacht, also was ich so erzählt bekommen habe. Und Alkohol war schon immer so ein, auch in meiner Familie, ein sehr großes Thema. Also auf allen Feiern, Geburtstagen, Hochzeiten wird wirklich richtig gesoffen, kann man schon sagen. Und ich glaube, deswegen lag das, glaube ich, schnell auf der Hand. Und er hatte auch irgendwie einen Job. Er war Montagetischler. Und da war er auch oftmals dann unterwegs, auch so die Woche über. Und ich glaube, er war einfach sehr einsam.
Mhm. Ja. Aber es ist deutlich zu hören, dass du deinem Vater gegenüber wärmere Gefühle hast als deiner Mutter.
Ja. Ja, das sagt meine Therapeutin auch immer zu mir.
Ja. Wobei natürlich beide, ne, dafür gesorgt haben, dass du in diesen Umständen aufwachsen musstest.
Ja. Ja, ich glaube, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich trotzdem irgendwie an ihn auch sehr gute Erinnerungen habe. Also ich habe bei ihm schon gespürt, dass er mich lieb hat und...
Kannst hier ruhig weinen.
Ja, meine Mutter, die war halt immer eher so, ja, sehr unterkühlt halt. Und sie hat mir halt auch immer so vermittelt halt irgendwie, dass sie, also dass ich irgendwie eine Last bin für sie. Und sie hat mir das halt auch sehr oft gesagt, dass sie sich wünscht, mich nicht bekommen zu haben. Und ja, ich glaube, das vergisst man halt irgendwie nicht so.
Ich bin sicher, dass es aber eine ganze Menge Menschen da draußen gibt, die sehr, sehr froh sind, dass du da bist.
Ja, also ich glaube, das verstehe ich auch so langsam. Aber es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo ich selbst auch irgendwie nicht mehr so wirklich Licht am Ende des Tunnels gesehen habe. Vor allem nach meiner Beziehung, also nach meiner letzten Beziehung, die zu Ende gegangen ist, weil ich da auch in einer sehr krassen Abhängigkeit war. Und ich glaube, ich war eigentlich schon sehr lange auch selbstdepressiv und ja, aber ich habe halt irgendwie immer versucht, so nach außen hin immer zu zeigen, dass alles okay bei mir ist. Also ich habe auch bis heute sehr krasse Schwierigkeiten damit, mich wirklich an Leute zu wenden oder zu sagen, ich brauche irgendwie eure Hilfe oder hör mir mal bitte zu. Also selbst bei meiner Therapeutin habe ich Angst, sie zu belasten. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, mich halt auch so fallen zu lassen bei irgendjemandem. Also selbst bei mir selbst, glaube ich, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich selbst zusammenbreche oder wenn ich selbst nicht mehr kann, wie bekomme ich das wieder hin? Also wie soll ich mich selbst dann wieder da rausholen? Oder dann bricht ja auch alles andere um mich herum zusammen irgendwie. Also,
was denn?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass ich immer so alles irgendwie auch kontrollieren muss. Und
aber was ist alles? Also was bricht zusammen, wenn du zusammenbrichst?
Ja, ich glaube halt so das ganze Konstrukt, auf dem mein Leben irgendwie steht. Also
dann wäre das doch was Gutes, wenn das zusammenbricht.
Wäre es das?
Weil dann kannst du mit so einer ganz, Entschuldigung, mein Magen knurrt, ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe stattdessen um 5:30 angefangen, meine Terrasse zu streichen. Weil ich dachte, okay, es ist noch nicht so warm. Wenn du das so weitermachst, ja, auf diesem Konstrukt bauen, dann wird es irgendwann so oder so zumindest Schieflage kriegen, oder hat es ja schon, ja, mit Depressionen und so weiter, weil das Fundament porös ist. Und mir ist eine Sache bei Depressionen aufgefallen, die dir vielleicht hilft. Depressionen kommen bei den Menschen verstärkt, die Angst haben, bestimmte Dinge zu fühlen oder wahrzunehmen, die aber dringend raus müssen.
Ja.
Und im Grunde es gibt sicher auch anderes, aber alle, die Depressionen haben, überlegt mal, ob das für euch auch stimmt. Ganz, ganz viele, die ich kennengelernt habe, haben Dinge in sich, die sie nicht ans Tageslicht holen.
Mhm.
Und im Grunde ist die Depression dann wie so der Lichtschalter, der ausgemacht wird, damit man Sachen nicht sieht. Wenn du die vorholst, werden sie, die Symptome, sie verschwinden irgendwann.
Mhm.
Und darum fände ich es ganz gut, wenn du es zusammenbrechen lässt.
Ja.
Weil du dann nämlich loslässt.
Mhm.
Ne? Und diese wahnsinnige Wut, die du auf deine Mutter hast, die ja schon total durchdringt, ja, dein Gesicht verändert sich, wenn du über sie sprichst und so. Mhm. Ja, dein Vater, der sich übrigens, ja, aus nachvollziehbaren Gründen, und deine Mutter wird auch ihre Themen haben, die haben sich ebenso an ihren Kindern schuldig gemacht, ja, beide zu gleichen Teilen.
Ja.
Weil nicht einer gesagt hat, stopp, das ist richtig beschissen, was wir hier machen.
Ja.
Nicht einer von denen. Und dein Vater hat es bloß ein bisschen mehr aufgefangen, zumindest im Suff, ja, dass er gesagt hat, hey du, ich hab dich lieb, während die andere die Taktik gewählt hat, mein Leben ist scheiße, deinetwegen. So.
Ja.
Und was nicht stimmt, sondern weil sie schlechte Entscheidungen getroffen hat und vielleicht nicht andere treffen konnte, ja. Aber dann kein Kind der Welt trägt die Schuld am Verderben der Eltern. Ne? Das sind immer die Eltern selbst. Ja, erwachsene, mündige Menschen.
Mhm.
Die treffen Entscheidungen, die zum eigenen Niedergang führen. So.
Mhm.
Aber ich kann dir eins garantieren, wenn das, was du dir da gebaut hast, zusammenbricht, wächst was Gutes, Neues nach.
Ja, also ich glaube, ich bin auch schon so ein bisschen dabei, mir was Neues zu bauen, weil ich, also nach meiner Trennung, die war so 2018, glaube ich, bin ich halt, wie gesagt, in dieses richtig tiefe Loch gefallen. Also auch währenddessen war ich da schon drin, aber danach war es halt echt sehr, sehr schlimm. Und mir hat dann meine beste Freundin gesagt so, hey, du musst dir jetzt Hilfe holen, so, ich kann das nicht mehr auffangen.
Mhm.
Und ich habe es dann auch verstanden und habe mir dann auch relativ schnell Hilfe geholt. Musste natürlich auch irgendwie erstmal dann ein halbes Jahr warten, weil natürlich alle voll sind. Aber ich muss sagen, mir hat das echt sehr krass geholfen, weil ich auch so das Gefühl hatte, endlich hört mir mal so jemand zu und endlich geht es mal um mich irgendwie und halt nicht irgendwie immer um die ganzen anderen Leute, die gerade irgendwie total viel Scheiße bauen so. Ja, und der hat mir halt auch so ein bisschen, hat so angefangen, das rauszukitzeln, was ich eigentlich so aus meinem Leben machen will und was ich eigentlich will, weil ich auch, glaube ich, bis dato einfach immer so alles gemacht habe, was Leute von mir erwartet haben. Und wenn zum Beispiel irgendjemand aus meiner Familie gesagt hat, so spring, dann habe ich halt noch gefragt, wie hoch ich denn springen soll irgendwie. Und hab da eigentlich so gemerkt, so boah, ich will das hier eigentlich gerade alles gar nicht so. Ich will nicht mehr in diesem Bundesland leben. Ich will diesen Job gerade irgendwie nicht mehr machen. Ich will endlich so mich freier fühlen. Und habe dann auch für mich beschlossen, dass ich nochmal studieren werde und dass ich das dann in einem ganz weiten, entfernten Bundesland machen werde. Und ich bin dann 600 Kilometer weit weggezogen. Habe alle Sachen verkauft und bin mit einem Sprinter und einer meiner besten Freundinnen hat mich in den Sprinter gesetzt und bin weggefahren. Und das war, glaube ich, für mich schon so der erste Schritt in Richtung sich was Neues aufbauen irgendwie. Ja, dann bin ich aber nochmal in so eine, also in so eine, ja, ich glaube schon sehr toxische Freundschaft reingerutscht. Bin dann auch sehr schnell mit der irgendwie zusammengezogen und wir waren so eine Dreiergruppe. Also haben zu dritt zusammen gewohnt und das halt hat, das hat für mich nochmal sehr, sehr viele Themen aus meiner Familie hochgeholt, wo ich eigentlich dachte, das habe ich schon richtig gut verarbeitet, weil die beiden auch sehr instabil waren und ich da mein Helfersyndrom natürlich komplett wieder ausleben konnte und die eine Freundin auch sehr ähnliche Züge hatte wie meine Mutter oder meine Schwester, dass die halt irgendwie so auf einmal total geheult hat, dann wieder total happy war und ich irgendwie immer dachte, ich muss auch da irgendwie alles so zusammenhalten. Bis da halt auch irgendwann so angefangen hat, so glaube ich, meine perfekte Maske irgendwie angefangen hat zu bröckeln und ich irgendwie gemerkt habe, das tut mir alles irgendwie gar nicht mehr gut. Und habe aber parallel meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und Ich glaube, der hat mir echt sehr gut dann auch aus dieser Zeit da wieder rausgeholfen. Und ich hatte auch sehr Angst davor, mit ihm die Beziehung einzugehen und habe mich, glaube ich, auch sehr, sehr lange davor gewehrt. Und
was war deine Angst, dass du verletzt wirst?
Dass ich verletzt werde, dass ich halt wieder in so eine Abhängigkeit rutsche, dass ich irgendwelche Zeichen übersehe, dass er vielleicht doch nicht der ist, für den ich ihn halte. Und
kurze Zwischenfrage, ja. Wie hast du die Abhängigkeit gespürt in der Beziehung davor?
Ich habe halt irgendwie, wenn die Person da war, mich total leer gefühlt. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn er nicht bei mir ist, dass die Beziehung kaputt geht. Also ich habe mich total unsicher gefühlt und ich habe irgendwie gemerkt, dass sich alle meine Gedanken nur noch so um ihn gekreist haben und was er gerade macht und wie es ihm geht und ob alles okay zwischen uns ist. Und ich habe eigentlich so alles, was ich wollte, halt auch so hinten angestellt.
Mhm.
Und mein jetziger Partner ist aber zum Glück jemand, mit dem ich da sehr offen drüber reden kann.
Kennt er deine ganze Kindheitsgeschichte?
Ja. Gut. Also das Gute ist, glaube ich, auch, dass wir uns erstmal als Freunde kennengelernt haben. Und ich habe aber irgendwie sehr schnell gemerkt, dass ich mich auf eine richtig komische Art und Weise zu ihm hingezogen fühle. So.
Was meinst du mit komischer Art und Weise?
Ja, irgendwie. Ich hatte sonst eigentlich, vor allem nach der letzten Beziehung, ein sehr schwieriges Verhältnis zu Männern. Also ich habe die, glaube ich, ich hatte jetzt auch nie wirklich so männliche Freunde irgendwie und habe die eigentlich auch immer eher dann alle so von mir ferngehalten oder halt nur was Körperliches irgendwie mit denen gehabt. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich in seiner Nähe so richtig wohlgefühlt habe und dass ich irgendwie ihn auch immer wieder sehen wollte und dass ich einfach von Anfang an bei ihm das Gefühl hatte, ich kann mich auch verletzlich zeigen und ich muss irgendwie nichts zurückhalten, weil er damit klarkommen wird, so irgendwie, und weil er das vielleicht auch sehen will.
Weil er dich meint.
Ja. Ja. Ja, und das ist, also das, was du gerade gesagt hast, ist für mich auf jeden Fall auch eine richtig krasse Erfahrung, weil ich irgendwie, ich glaube, das, also außerhalb von meinen besten Freundinnen so, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass mich halt jemand so richtig sieht einfach und dass er das halt auch alles mag. Was ich teilweise irgendwie echt nicht glauben kann, so richtig. aber ja, er gibt mir irgendwie sehr viel Sicherheit und er sagt auch immer, dass er halt alles an mir kennenlernen möchte und dass er, egal was ist, dass er mich dafür nicht verurteilen wird oder mich zurückstoßen wird oder so. Und
wie wundervoll.
Ja. Ja, das ist echt wundervoll. Aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für mich ist es halt sehr, sehr schwer, das anzunehmen oder darauf zu vertrauen, dass das jetzt wirklich wahr ist, so, weil ich halt irgendwie, glaube ich, schon sehr oft in meinem Leben dachte, ja, das ist jetzt wahre Liebe oder das ist jetzt irgendwie wahre Freundschaft oder das ist jetzt irgendwie, da hat wirklich jemand Interesse an mir, aber irgendwie, sobald ich halt irgendwie doch mal nicht mehr, glaube ich, so kontrolliert war, hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass es halt auseinanderbricht so. Und das, ja, ist einfach sehr komisch.
Mhm. Ist total nachvollziehbar. Das kann man aber lernen. Und es gibt einen ganz wichtigen Indikator, woran man erkennt, ob jemand gut für einen ist oder nicht. Und das ist, wenn sich Handlung und Wort decken. Wenn jemand ganz viel sagt und nie was tut, taugt es nicht. Wenn aber jemand sagt und dementsprechend handelt, dann ist alles gut.
Ja.
Und du bist so viel weiter als ganz, ganz viele andere, weil du das aushältst, dass du geliebt wirst.
Ja, er musste aber auch ganz schön kämpfen. Also auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, aber ich habe schon, glaube ich, riesengroße Mauern aufgebaut.
Wieso sollte das blöd klingen?
Ja, weil ich, glaube ich, irgendwie direkt immer Angst habe, dass man da denkt, so, oh Gott, das klingt ja nicht gesund oder so. Also ich habe irgendwie...
Ja, aber du hast so denkbar schlechte Karten bekommen als Kind mit diesen Eltern. Ist doch logisch. Also da muss man schon weder Herz noch Verstand haben, wenn man das nicht sieht.
Ja.
Und dann ist doch für jeden klar, dass man mit dir vorsichtig sein muss und dass du wahrscheinlich mega Abwehrmaschinen da rumstehen hast.
Ja.
Und der hat es trotzdem gemacht. Der hat sich hier richtig durchgekämpft. Das ist der ultimative Beweis, weil es ja wahnsinnig anstrengend ist, so viel in jemanden zu investieren. Und das macht man nur, wenn man es wirklich, wirklich will.
Ja, also ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass er so eigentlich jetzt so seitdem er in meinem Leben ist.
Wie lange seid ihr zusammen?
Jetzt schon über ein halbes Jahr und kennen tun wir uns über ein Jahr jetzt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, er ist echt so mein größter Supporter. Und auch wenn ich dann irgendwie zur Therapie gehe, dann schreibt er mir auch immer. Oder ja, auch, dass ich jetzt hierher gekommen bin, hat er direkt gesagt, das findet er mega gut und er steht da hinter mir. Und auch, dass ich jetzt irgendwie beruflich doch nochmal irgendwie so eine andere Richtung gehen wollte, da hat er auch gesagt, so mach das einfach, mach einfach alles, was dich glücklich macht. Und ja, also er hat irgendwie, glaube ich, also was ich so richtig schön an ihm finde, ist halt, dass ich so das Gefühl habe, endlich fängt mich halt auch mal so jemand auf und endlich fragt jemand auch mal, hey, wie geht's dir und wie war deine Therapie und willst du darüber reden oder was willst du eigentlich heute essen? So, also es sind zwar so Kleinigkeiten, aber für mich hat es einfach so einen krassen Unterschied gemacht, weil ich einfach... ja, mich vorher noch nie vor allem mit einem Mann halt so gefühlt habe, dass er auch, also ich dachte immer so krass, wenn Leute gesagt haben, das ist halt auch so mein bester Freund irgendwie. Ich konnte mir das halt irgendwie nie so richtig vorstellen, weil meine Beziehungen davor, also vor allem so die letzte, das war, ich glaube nicht, dass man mal so ein richtig tiefgründiges Gespräch mit ihm hätte führen können. Also wir hatten schon auch Spaß zusammen, aber es war halt alles auch eher so ein bisschen oberflächlich. Und mit ihm habe ich wirklich das Gefühl, ich kann so mega viel lachen. Ich kann aber auch mit ihm weinen. Und wir können uns auch streiten, ohne dass ich irgendwie Angst habe, dass jetzt alles hier zerbricht irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich bei ihm so endlich halt auch so meine Meinung sagen kann, dass wenn mir etwas nicht passt oder wenn ich es anders machen möchte, dass er sich die auch anhört und dass er es auch gut findet, wenn ich die teile. Weil ich sonst auch sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht okay war, wenn ich eine eigene Meinung hatte irgendwie. Und ja, das ist einfach mega schön, weil es sich mit ihm einfach so richtig leicht anfühlt. Also, und ich glaube, er kennt auch mittlerweile schon so meine Macken irgendwie, wenn ich dann anfange, wieder mich zurückzuziehen oder nicht mit ihm zu reden. Also, er ist da auch sehr feinfühlig und ja, ich merke einfach, dass er mir halt wirklich unglaublich gut tut. Aber gleichzeitig ist da halt auch so eine krasse Angst in mir, dass das irgendwann halt weg sein könnte.
Also, das kann irgendwann weg sein, weil das Leben halt so ist. Aber nicht jetzt.
Ja.
Jetzt ist es da und jetzt ist es gut. Vielleicht ist es auch für immer. Das Tolle daran ist aber, dass du jetzt lernst, wie es sich anfühlt, wenn jemand für dich da ist. Und das ist etwas, das du noch nicht kanntest. Und darum ist wichtig, dass du wirklich jeden Moment davon aufsaugst, damit du das tief in deinem Herzen abspeichern kannst. Mhm. Damit du zukünftig bei jedem Menschen, der dir begegnet, merkst, dass es fühlt sich richtig an, Und so sollte es nicht sein.
Mhm. Ja.
Es gibt keine Garantie, ja. Aber darum ist es so wichtig, dass man wirklich das hier und jetzt genießt und nicht damit rumspielt, was wäre, wenn.
Mhm. Ja. Ja. Ja, für mich ist es halt echt wirklich eine sehr krasse Erfahrung einfach, weil ich auch das Gefühl hatte davor immer, ich war halt so eine Einzelkämpferin, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich halt in Therapie gegangen bin und wo ich auch für mich so sehr viel realisiert habe, was in meiner vorherigen Beziehung da alles schiefgelaufen ist. Und
wie lang ging die?
Also das ist ein bisschen komplizierter, also insgesamt waren wir so 5 Jahre zusammen, aber halt auch mit sehr langen Pausen zwischendurch, und kennengelernt habe ich die Person mit 14 und ja, das war dann halt auch wirklich immer ein totales Auf und Ab, und bei ihm war das halt auch irgendwie so, dass ich sehr schnell dann dachte, als ich in Therapie war, oh krass, der ist ja irgendwie wie mein Vater. Der hatte nämlich ein richtig krasses Alkoholproblem. Hat jeden Tag gekifft und hab dann aber in der Therapie auch gemerkt, so, nee, der ist eigentlich so eine Mischung, also wirklich die perfekte Mischung aus meinen Eltern, weil er halt dieses Suchtverhalten hatte, aber auch dieses krass Manipulative meiner Mutter irgendwie. Weil es gab zum Beispiel Situationen, wo ich mit ihm zusammen im Club war und mir Freundinnen oder ehemalige Freunde erzählt haben, hey, der hat da gerade mit einer anderen rumgemacht. Ich habe ihn darauf angesprochen und er hat es so perfekt umgedreht, dass ich ihm halt geglaubt habe, dass es nicht passiert ist. Und er hat mich sehr, sehr oft in der Beziehung betrogen. Und auch das letzte Mal, als wir uns dann getrennt haben, kamen auch Nachrichten von Frauen, die mir geschrieben haben, hey, bei mir hat er auch das und das versucht und sei froh, dass du den los bist. Und ja, natürlich war nicht alles da auch schlecht, aber ich...
Das reicht nicht für eine Beziehung.
Ja.
Man muss tatsächlich überlegen, ob man mit so jemandem überhaupt befreundet wäre, weil jemand, der so illoyal ist und manipulativ ist.
Ja.
Aber es ist auch, ich hoffe, dass du verstehst, warum du das einmal noch durchleben musstest.
Ja.
Oder was heißt musste, aber warum du dich dafür entschieden hast.
Ja.
Es ist halt super vertraut.
Ja. Ja, was auch jetzt in meiner neuen Beziehung anfangs sehr schwer war, war so körperlicher Kontakt. Mhm. Also es hat auch sehr lange gedauert, bis er mich überhaupt so umarmen durfte oder so. Weil das habe ich auch schon oft in deinem Podcast gehört, dass man halt dann so eine schnelle Nummer mit jemandem haben kann. Meistens war ich dann halt auch irgendwie noch so angetrunken oder betrunken irgendwie. Aber bei jemandem, der mir halt so wirklich was bedeutet, war das für mich sehr, sehr schwierig. Und ja, weil ich auch so im Nachhinein realisiert habe, dass ich in meiner Beziehung davor halt auch körperlich missbraucht wurde.
Inwiefern?
Also generell war ja so Sex, glaube ich, halt etwas, um uns aneinander zu binden. Also ich habe das generell auch sehr oft gemacht, um irgendwas wieder gerade zu biegen.
Mhm.
Und es fing damit an, dass er dann zum Beispiel wütend wurde, wenn ich halt irgendwie Sachen nicht gemacht habe, die er wollte. Oder dass er nach dem Sex dann gesagt, also mich irgendwie total abgewertet hat und mir gesagt hat, so, er ekelt sich jetzt gerade irgendwie total von mir, oder er muss jetzt gerade daran denken, wie ich halt auch schon mit anderen Männern geschlafen habe, und das widert ihn total an. Und ja, das fing halt so damit an, und dann gab es eine Situation, da haben wir uns auf einer Party sehr, sehr schlimm gestritten, und also wirklich sehr schlimm, dass da auch schon Leute irgendwie zwischengegangen sind und so. Und ich bin dann aber trotzdem noch mit zu ihm, und er war dann halt sehr alkoholisiert und ist halt ins Auto gestiegen, und ich wollte ihn quasi aufhalten, dass er jetzt nicht damit wegfährt. Hat er halt quasi trotzdem gemacht, hat dann irgendwie auf so einem Parkplatz gehalten und ist dann auf die Rückbank, und ich habe mich halt dazugesetzt, weil ich dachte, wir versuchen jetzt nochmal irgendwie über alles zu reden. Und ja, ab da weiß ich dann nur noch, dass wir irgendwie, oder dass er mit mir geschlafen hat, also dass ich einfach so richtig passiv war, als ich das so das erste Mal für mich richtig realisiert habe, was da eigentlich passiert ist, habe ich das halt auch aus so einer Vogelperspektive betrachtet irgendwie und war gefühlt gar nicht so in meinem eigenen Körper drinne. Und das Schlimmste für mich war dann einfach noch, dass er am nächsten Tag kein Wort mit mir geredet hat. Also den ganzen Tag nicht und hat dann quasi am Ende des Tages gesagt, er schämt sich so für mich, mein Verhalten gestern war so daneben und dass ich ihm so eine Szene gemacht habe. Und ich habe schon auch echt rot gesehen bei dem Streit, weil es ging wieder um eine andere Frau irgendwie, die schon seit Wochen und Monaten irgendwie immer so ein Problem zwischen uns war. Und ja, aber dann hat er sich quasi von mir getrennt und das war für mich dann irgendwie nochmal so der größte Schlag eigentlich, weil ich irgendwie dachte, es wäre doch alles wieder okay zwischen uns, wir haben miteinander geschlafen, so wie es eigentlich immer ist. Ja, und nach der Trennung war es dann auch oft so, dass er noch ziemlich oft sich bei mir gemeldet hat und mir dann immer so gesagt hat, ja, ich liebe dich. Und dann hatten wir halt wieder Sex und dann hat er am nächsten Tag gesagt, so, hä, nee, das hat er nie gesagt und es ist doch klar, dass wir nicht zusammenkommen. Und hat quasi diesen Sex halt schon ausgenutzt so und ja, hat mir halt auch gleichzeitig immer so eingetrichtert, dass ich zum Beispiel mich selbst gar nicht so anfassen sollte oder auch, dass es nicht okay ist, dass ich davor mit anderen Männern irgendwie geschlafen habe oder so. Und er hat auch sehr oft zu mir gesagt, dass er dann irgendwann auch froh war, als wir mal eine längere Zeit getrennt waren, dass ich dann einen anderen Partner hatte, weil er halt wusste, jetzt gibt es nicht noch mehr Männer irgendwie, mit denen ich schlafe.
So ein ganz feines Kerlchen.
Ja. Ja, und
wie war der älter als du?
Ein Jahr.
Mhm.
Ja. Ja, und ich habe, glaube ich, sehr, sehr lange aber für mich gar nicht verstanden, dass das nicht okay war, was da passiert ist. Sondern habe erst, also ich konnte mich über ein Jahr wirklich selbst auch nicht anfassen und ich habe mich irgendwie auch sehr eklig gefühlt und ich konnte auch keinen anderen Mann mich irgendwie anfassen lassen. Also es war für mich die schlimmste Vorstellung. Und dann habe ich mich aber irgendwann mal wieder mit jemandem getroffen. Als es so intimer wurde, habe ich halt eine richtig krasse Panikattacke bekommen. Mhm. Und habe danach dann auch meine beste Freundin angerufen und habe ihr dann, glaube ich, auch so das erste Mal erzählt, was eigentlich alles so passiert ist irgendwie. Weil, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ausschlaggebend für meine Erzählung, dass ich halt alles immer mit mir selbst ausgemacht habe. Also auch das, was zu Hause los war, das hat eigentlich nie wirklich jemand so mitbekommen. Ja, und dann irgendwann hat sich das aber bei mir so geswitcht, als ich das, glaube ich, so grob überwunden hatte, diesen ersten Schock, dass ich dann, glaube ich, so wollte, ich hole mir jetzt so meine Unabhängigkeit wieder. Und dann habe ich halt ja einfach schon auch sehr mit vielen geschlafen, um einfach, glaube ich, nur mit denen geschlafen zu haben.
Mhm.
Und
um wieder Herrin deines Körpers zu werden.
Ja. Ja, und ich glaube, ich habe es dann aber schon auch oftmals irgendwie vielleicht auch irgendwo dann mit Liebe auch verwechselt, weil ich mich dann irgendwie schon auch immer eher so hingezogen gefühlt habe zu denen. Und es für mich dann, ich mich danach dann aber auch total eklig gefühlt habe und irgendwie dachte so, naja, aber es kann jetzt ja nicht bei dieser einen Sache bleiben, weil das will ich ja eigentlich auch nicht. Und ja, aber so, trotzdem hatte ich ja nie so wirklich Gefühle wie für meinen Partner jetzt. Und als er dann halt irgendwie so natürlich auch mal mehr wollte, war das für mich einfach sehr, sehr schwierig. Und ich konnte dann auch eine ganze Zeit lang einfach gar nicht, weil das, glaube ich, auch alles wieder so hochgekommen ist. Und ich glaube, ich lerne jetzt auch gerade mit ihm, dass Sex halt auch etwas sehr Schönes sein kann und dass man das macht, weil man sich halt liebt und weil man sich nah sein möchte, nicht um irgendwie nur ein Bedürfnis zu erfüllen, weil ich auch am Anfang hat er immer gesagt, er fühlt sich irgendwie auch ein bisschen blöd, weil ich immer sehr schnell aufstehe und sage so, das war jetzt nötig so. Und irgendwie das immer so wie so ein Häkchen am Tag irgendwie so, ist das auch erledigt irgendwie.
Kannst du denn zum Beispiel es aushalten, wenn er sich nur um dich kümmert?
Sehr schwer.
Probiert es mal. Also, dass wirklich nur deine Sexualität im Vordergrund steht. Du liegst auf dem Rücken wie so ein kleiner Seestern und fühlst.
Mhm.
Augen zu.
Mhm.
Und du kannst ja vorher sagen, was du alles möchtest. Oralsex, streicheln, was auch immer. Und du darfst keine Gegenleistung anbieten.
Okay. Ja.
Sondern einfach ganz langsam wirklich Zeitlupen Sex für dich berührt werden. Und du konzentrierst dich ausschließlich aufs Fühlen. Und wenn du dabei weinen musst, dann machst du das auch. Lässt alles laufen, ja?
Ja, es gab jetzt auf jeden Fall auch schon Situationen, wo ich auf jeden Fall danach geweint habe. Nicht, weil ich es irgendwie schrecklich fand, sondern eher...
Weil du berührt warst.
Ja.
Ja, ist doch okay.
Ja, es ist irgendwie für mich einfach so eine krasse Erfahrung, weil ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass es jemanden geben wird, der mich mit all meinen Lastern irgendwie lieben kann.
Klar. Ich werde doch auch geliebt.
Ja, ich glaube, bei anderen Leuten, also das höre ich auch sehr oft von meiner Therapeutin, auch von meinen Freunden so oder auch von ihm, da bin ich immer sehr liebevoll und verständnisvoll, aber ich glaube, zu mir selbst bin ich einfach sehr, sehr streng. Und ich habe immer gedacht so, boah, du hast so viele Probleme, irgendwie das mit deinen Eltern, dann gibt es irgendwie noch deine Schwester, mit der es auch voll oft Probleme gibt, dann dieser Ex-Freund. Und ich habe natürlich auch Freundinnen irgendwie auf der Strecke gelassen, die halt auch Muster erfüllt haben so. Und ja, dann halt noch so meine ganzen psychischen Probleme. Ich dachte halt irgendwie immer so, niemand wird es aushalten. Und
jeder hält es aus, der dich strahlen sehen will. Du bist nicht zu viel.
Ja, aber ich glaube, genau das denke ich halt seit meiner Kindheit, weil...
Ja, weil deine Mutter dir das auch so schön mitgegeben hat.
Ja, und ich hatte auch irgendwie immer das Gefühl, ich bin irgendwie so anders einfach, weil ich sehe auch ein bisschen anders aus als der Rest meiner Familie und irgendwie war es dann auch voll oft so, ja, du bist doch eh vom Postboten und...
Schön, danke.
Ja, halt irgendwie solche Sachen oder ich habe das Gefühl, ich bin auch sehr oft hinter meiner Schwester irgendwie so verloren gegangen, weil sie halt die Ältere ist, die macht alles immer zuerst. Sie ist immer so für mich so die Person auch gewesen, zu der ich, glaube ich, sehr, sehr lange aufgeschaut habe. Und ja, irgendwie dachte ich halt immer so, aber wo ist jetzt Platz für mich? Also wo interessiert sich mal jemand für mich? Und ich glaube, ich habe mich auch noch nie so richtig getraut, zum Leuten aus meiner Familie wirklich so mein pures Ich zu zeigen, weil ich auch irgendwie jetzt auch so durch die Therapie die Erfahrung gemacht habe, dass mir dann oft gesagt wurde, so, ja, du hältst dich jetzt ja auch für was Besseres.
Oder? Ja, stimmt. Ja, aber dazu kannst du doch stehen.
Ja, aber oder mir wurde halt auch oft gesagt, so, dass ich halt jetzt voll eingebildet bin und arrogant und dass ich so ich-bezogen geworden bin und mich so verändert habe. Und
was für ein gutes Zeichen. Jedes Mal, wenn die sowas sagen, kannst du sagen, yes, dann machst du alles richtig, glaub mir. Jeder dieser Kommentare ist eine Goldmedaille, die du dir ans Revers heften kannst. Wirklich. Das ist ein Zeichen dafür, dass du heilst.
Ja. Aber es verlangt mir halt auch einfach so viel ab.
Aber du schaffst das.
Aber wie hast du das zum Beispiel geschafft, dass, weil man liebt die Menschen ja auch irgendwo. Also meine Eltern oder auch meine Schwester oder so, die sind mir ja nicht egal. Also ich empfinde trotzdem sehr, sehr viel für die, aber ich merke halt immer, wenn ich ihnen nah bin oder wenn sie mir nah sind oder wenn wir Kontakt haben, dann eskaliert es wieder und dann finden wieder neue Verletzungen statt und ich verspüre trotzdem halt so eine Sehnsucht einfach.
Also erstens habe ich irgendwann verstanden, dass diese Sehnsucht, die ich natürlich auch verspüre, die wird niemals gestillt werden, dort, wo ich suche. Die können das nicht. Die können das nicht und die haben sich vor allem dafür entschieden, das auch nicht zu lernen. So. Das bedeutet, ich musste diese Sehnsucht woanders stillen und der beste Ort dafür ist tatsächlich in dir selbst. Ne? Wenn du merkst, und zwar nicht, indem du kontrollierst, sondern indem du dich einlässt auf das Leben und auf das Fühlen und alles und auch auf die Verletzlichkeit, indem du nämlich aufmachst und nicht zumachst, dann merkst du, dass du eine gesunde Distanz zwischen dir und dich bringst, die dir erlaubt, wenn du da gesellschaftliche Verpflichtungen verspürst, hinzugehen, aber das, was die sagen, nicht mehr ja, als Verletzung wahrzunehmen, weil du weißt, die können dir nichts geben. Die können dir gar nichts geben. Du kannst mit denen Zeit verbringen, weil du es willst, aber nicht, weil du darauf hoffst, dass da irgendwas kommt.
Ja.
Die sind nicht in der Lage dazu. Und das ist aber nicht dein Problem. Co-abhängig oder beziehungsabhängig wird man ja dann, wenn du versuchst, die Verantwortung für die Entwicklung anderer Menschen zu übernehmen.
Ja.
Ne? Wäre es nur so und so. Vielleicht wird es bald so sein. Wenn ich nur weiter XY mache, dann sicher. Ja. Die sind erwachsen und die haben sich dafür entschieden, es nicht zu tun. Und du hast dich dafür entschieden, da rauszuwachsen und dich zu entwickeln. Und darum bist du jetzt das schwarze Schaf, was aus der Menge raussticht. Und die schwarzen Schafe sind immer die, die die Probleme zeigen, die in einem Familiensystem sind. Ja. Immer. Und dann sagt natürlich die Herde, meh, den wollen wir aber nicht. Trotzdem ist das schwarze Schaf das Schönste von allen.
Ja, es ist einfach so krass, weil ich halt, also ich glaube, zu meiner Schwester habe ich halt auch ein sehr schwieriges Verhältnis, weil wir sind dann quasi zusammen ausgezogen. Und sie ist halt so in die Mutterrolle geschlüpft, was hätte natürlich auch niemals passieren dürfen, was natürlich sie auch einfach sehr krass geprägt hat. Und sie fühlt sich, glaube ich, auch immer noch einfach sehr verantwortlich für mich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie der Mensch, der ich jetzt geworden bin und auf den ich auch irgendwie total stolz bin, so, ich habe das Gefühl, sie will den halt einfach gar nicht kennenlernen. Und das verletzt mich halt einfach so krass, weil ich mir sie halt auch einfach so in meinem Leben wünschen würde. Mhm. Und ich merke aber auch, dass sie fängt dann halt auch an, sehr zu klammern oder ist halt sehr krass enttäuscht, wenn ich dann doch irgendwie nicht hochkomme oder so und sie besuche und wird halt auch irgendwie sehr manipulierend. Und jetzt hat sie halt auch noch ein Kind und dann sagt sie, ja, für deinen Neffen interessierst du dich ja auch gar nicht und halt. Ja, es ist.
Ja, aber das zeigt halt auch, dass du einen Entwicklungsschritt weiter bist als sie. Ne? Und natürlich löst das in ihr Ängste aus, vor allen Dingen auch, weil sie es nicht geschafft hat bisher, ne?
Ja.
Und das ist aber auch in ihrer Verantwortung. Also sprichst du denn so offen mit ihr, wie du es jetzt mit mir tust?
Also ich glaube, so krass offen haben wir noch nicht gesprochen. Also das Problem ist aber auch, dass ich habe schon immer mal wieder versucht, mit ihr Gespräche zu führen, aber sie ist dann eine Person, sie sagt in dem Gespräch nichts. Also sie sitzt einem quasi gegenüber, fängt vielleicht an zu weinen, aber sie sagt nicht wirklich etwas. Und sobald sie aber den Raum verlässt, kommt halt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder so.
Aber dann ist das ihr Weg. Ja. Und selbst wenn sie dann anklagend wird oder so, ist ja okay. Manche Menschen trauen sich noch nicht so, ja, da zu springen. Aber wichtig ist trotzdem, es auszusprechen. Und du kannst das Gespräch ja auch immer, weil ihr das Sicherheit gibt und sie hat ja dieselbe beschissene Kindheit wie du, ihr sagen, wie lieb du sie hast und wie dankbar du ihr auch bist für all das, was sie getan hat. Das ist aber auch, dass dir klar ist, dass jetzt Zeit ist, dass sie das loslässt,
ja,
weil du auch erwachsen bist und du dir für sie wünscht, dass sie diesen Schmerz jetzt auch abgibt.
Ja. Ja?
Und dann, so wie du es mir jetzt erzählt hast, einfach sagen, was dir im Kopf rumspukt, ohne darauf zu hoffen, dass da eine Antwort kommt sofort oder so. Ja, vielleicht, gerade wenn man Dinge so tief im Herzen vergräbt, dann dauert es, bis das einsickert, ne? Oder man kann das nicht im direkten Kontakt sagen.
Ja.
Aber es wird für beide Wirkung haben. Und wenn sie sagt, für deinen Neffen interessierst du dich wohl überhaupt nicht, dann kann man ja ganz sachlich sagen, doch, ich interessiere mich sehr für meinen Neffen, aber momentan habe ich das Gefühl, wir tun uns deshalb und deshalb und deshalb nicht so gut und das verletzt mich jedes Mal aufs Neue und ich hätte gerne, dass wir zusammen daran arbeiten, zum Beispiel.
Ja.
Oder was auch immer dann hochploppt. Aber dass du nie vergisst, dass du jetzt nicht mehr, ja, die kleine Schwester bist, die von ihr geführt werden muss, sondern dass ihr erwachsene Frauen seid.
Mhm.
Und die sich diesen Ängsten und diesem Horror der Kindheit stellen müssen.
Ja. Ja, ich glaube, sie ist halt wirklich noch sehr krass in dieser Symbiose irgendwie drin.
Ja, offensichtlich, vor allem, wenn sie dieselben Strategien wählt, ne?
Ja, total. Also zu meinem oder zu unserem Vater hat sie halt auch keinen Kontakt mehr, aber zu unserer Mutter halt hin und wieder. und man merkt, also ich merke halt einfach, dass sie echt komplett die gleichen Strategien fährt. Also halt wirklich immer auch versucht, mir Sachen irgendwie im Mund umzudrehen oder dann direkt auf diese emotionale Ebene zu gehen und
spiegel ihr das. Und zwar nicht, jetzt bist du schon wie unsere Mutter, sondern du, Evi oder wie auch immer sie heißt, mir fällt gerade an dieser Stelle auf, dass mich das total an Situationen von früher erinnert und ich möchte dich da nur liebevoll darauf aufmerksam machen, weil du weißt selber, wie sich das angefühlt hat.
Ja.
So, ne? Sie muss dann schon selber drauf kommen, dass sie vielleicht was ändern will.
Ja, es ist für mich halt echt schwierig, weil ich schon der Meinung bin, ich habe schon auch vieles versucht und es gab jetzt halt letztens auch, oder schon länger her, aber da haben wir uns auch wieder gestritten, weil sie halt wollte, dass ich zum Beispiel den Hund nehme, aber es halt nicht konnte. Und ich meine, ich wohne halt auch 600 Kilometer entfernt und es wäre halt für 2 Monate gewesen und ich weiß dann, dass ich da sowieso nicht so viel Zeit habe. Und sie ist halt so irgendwie, sie behält sehr viel in sich. Und wenn es dann aber so zu viel ist, dann explodiert sie halt irgendwie so und dann holt sie halt noch andere Sachen wieder hoch. Und für mich ist es dann irgendwie auch sehr schwierig, immer so ruhig zu bleiben und es nicht so persönlich zu nehmen, weil ich halt irgendwie mir auch denke so, ich weiß, dass sie die Dinge verletzen und das will ich natürlich auch nicht. Und ich weiß auch, dass es sie so verletzt hat, dass ich so weit weggezogen bin, weil sie sich immer gewünscht hat, dass wir irgendwann 2 Häuser nebeneinander haben oder so. Und ich weiß aber, dass es einfach für mich niemals passieren wird. Und ich will halt einfach, dass wir so zusammen sein können, aber halt dann, wenn wir es beide wirklich wollen und nicht aus einem Zwang heraus, wie es halt früher war. Weil früher, da mussten wir halt irgendwie zusammenhalten, weil alles andere halt gebrannt hat, so. Und
wann sag ihr das genauso?
Ja.
Voller Liebe, ja. Und wenn sie sich in einer bestimmten Weise verhält, die für dich nicht akzeptabel ist, dann sag ihr das auch.
Ja.
Aber immer, also ich weiß, wie schwer das ist, ja, aber versuch ruhig zu bleiben, weil es nicht gegen dich geht.
Ja.
Es geht eher gegen sie selbst. Die ist sicher auch unglücklich darüber, dass sie es noch nicht rausgeschafft hat.
Ja, sie ruft, also wenn wir ganz gutes Verhältnis haben, dann kommt es schon auch vor, dass sie mich halt auch mal anruft und irgendwie fragt, wie ich das irgendwie alles gemacht habe. So. Und ich weiß, dass sie hat sich irgendwann auch eine Therapie geholt, aber sie hat sich dann halt dazu beschlossen, erstmal das Kind zu bekommen. was halt auch ein ziemlich krasser Streitpunkt zwischen uns war, weil ich bis heute nicht verstehe, wie man das einfach so machen kann, weil wir beide mitbekommen haben, was passiert, wenn man seinen Scheiß nicht aufräumt irgendwie. Aber ich habe gesagt, okay, der Kleine kann da natürlich nichts für und ich liebe den auch über alles, der ist so goldig und einfach ein so unschuldiger, schöner Mensch irgendwie. Und ja, aber jetzt lässt ihn natürlich die Therapie halt irgendwie auch schleifen und das merkt man halt, finde ich auch, weil sie halt wieder voll in diese alten Muster verfällt und ja.
Hat sie einen Partner für das Kind? Also
ja.
Ja. Also wenn du Interesse an deiner Schwester hast, ohne in das Helfersyndrom zu fallen, ja, dann es ist das Beste, wenn du deine eigenen Grenzen wahrst und das auch so kommunizierst. Und daran kann sie sich entwickeln. Ganz wunderbar. Aber behalte immer im Hinterkopf, sie muss es nicht, ne?
Ja.
Sie kann es, aber wenn sie sich dagegen entscheidet, aus was für Gründen auch immer, dann ist das ihre Entscheidung.
Mhm.
Ne? Wichtig ist, dass man den Leuten die Angst nimmt und dass sie, also und ihnen sagt, dass man sie sehr, sehr mag.
Ja. Ne? Das habe ich auch, also, weil beim letzten Streit ist sie halt quasi auch wieder auf dieses ganz oder gar nichts gegangen. Also dann sind halt auch Sätze gefallen, so okay, dann macht jetzt halt wieder jeder sein Ding so. Und dann habe ich halt auch gesagt, so hey, ich bin nicht dein Feind und ich liebe dich über alles so und ich bin für dich da. Und darauf kam aber halt auch nichts mehr. Und ja, für mich ist es einfach auch so schwierig irgendwie, weil ich mir so denke, es könnte so leicht sein.
Ja, aber manche wollen es nicht. Aus Angst.
Ja. Ja, aber mir fällt es einfach so schwer, das loszulassen. Und meine Therapeutin sagt auch immer wieder so, dass ich halt viel öfter so auf mich selbst schauen sollte. Und wie du halt auch gesagt hast, so anfangen sollte, ein Zuhause mir selbst zu schaffen. Und wir sind auch schon gerade so dabei, herauszufinden, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich auch mag und was ich nicht mag. Und ich glaube, das klappt auch immer besser. Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass ich immer noch so sehr im Außen bin und da auch so Bestätigungen suche. Und vor allem halt von diesen Leuten irgendwie, dass die mir halt bestätigen, ich bin genug so.
Weil du es noch nicht glaubst. Aber keine Sorge, es kommt. Für mich war ein ganz, ganz großer Wendepunkt und das ist gar nicht so lange her, vielleicht 10 Jahre oder so, dass als ich mir das erste Mal selber einen Weihnachtsbaum gekauft habe, so eine Tanne, weil ich nie oder seltenst Weihnachtsfest hatte.
Mhm.
Also meine Mutter hat sich da keine Mühe gegeben. Ja, und es war immer mein größter Wunsch, weil bei meinem Vater gab es immer so einen riesigen Baum und so. Mhm. Und das war für mich ein Symbol für ein Zuhause. Ein Zuhause ist da, wo man Weihnachten so einen Baum hat.
Mhm.
Alles andere ist irgendwie improvisiert, ja. Und dann habe ich mir zum ersten Mal einen eigenen Weihnachtsbaum gekauft, weil wir sonst immer bei meinem Vater gefeiert haben mit den Kindern, aber für zu Hause, vor Weihnachten. 15. Dezember oder so habe ich das Ding hingestellt, Weihnachtsschmuck gekauft, schöne Glaskugeln und es dran gehängt, bis die Katzen alles zerstört haben. und dann saß ich eines Abends da und dachte, also hatte so ein überwältigendes Gefühl von, jetzt bin ich meine eigene Herrin.
Mhm.
Und da hatte ich schon eine Ehe hinter mir und war geschieden und so, ja. Aber da war das erste Mal, wo ich dachte, jetzt habe ich mir ein Zuhause geschaffen.
Voll schön.
Ja, und du bist ja so jung, weißt du? Also verliere den Mut nicht. Das ist wirklich, es dauert einfach eine Zeit. Und du bist, wenn du dir dein Familiensystem vorstellst, wie diese Pferderennen auf dem Jahrmarkt, wo man so Bälle reinwirft, dann läuft immer ein Pferdchen, je nachdem, wie viele Löcher man getroffen hat. Du bist ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Dahinter kommt irgendwann deine Schwester und noch in den Startblöcken sind deine Eltern oder deine Erzeuger, ja, Eltern waren sie jetzt auch nicht so unbedingt.
Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Hoffnung und ich glaube auch, dass ich das irgendwie hinbekommen werde, aber ich finde es halt einfach so unfair.
Ja. Ist irre unfair.
Weil ich halt auch irgendwie, ich verstehe einfach nicht, wie, also ich verstehe einfach nicht, wie man einem Kind sowas antun kann. Also, dass mich halt auch beide haben so fallen lassen irgendwie. Und es gab auch Situationen, da wurde ich dann von zu Hause rausgeschmissen mit 15 irgendwie oder so. Und da kam mein Vater, ich habe dann bei meiner Cousine gewohnt. Dann kam mein Vater zu Besuch und meinte so, er würde mich echt gerne nach Hause holen, aber das geht nicht, weil Mama sonst durchdreht.
Warum haben die dich rausgeschmissen?
Weil da der Brief vom Jugendamt kam. Weil meine Schwester ist zum Jugendamt selbst gegangen, weil sie war schon volljährig, aber sie wollte mich da halt nicht alleine lassen. Mhm. Und dann ist es halt komplett eskaliert. Dann sind halt auch meine Tante und so gekommen und die haben gesagt, okay, wir nehmen dich jetzt erstmal mit. Meine Schwester ist dann zu ihrem Freund. Und dann war ich, glaube ich, aber echt einige Monate bei meiner Cousine. Und ich finde es einfach so, ich verstehe einfach bis heute nicht, also vielleicht verstehe ich schon so ein bisschen, aber emotional verstehe ich halt einfach nicht, warum meine Mutter so einen krassen Hass gegen mich hat irgendwie.
Die hat keinen Hass gegen dich, die hat einen Hass gegen sich selbst.
Aber ich habe es halt komplett abbekommen.
Ja.
Und dass mein Vater mich dann halt auch noch so hängen lassen hat, es ist einfach so krass und es sind einfach so viele Sachen passiert in den letzten Jahren und auch als ich dann, wie gesagt, schon ausgezogen bin und so und als ich dann auch meine erste eigene Wohnung hatte ohne meine Schwester, da sind auch noch so viele Sachen passiert und es gab immer Situationen, wo ich dachte, ah, jetzt wird es wieder besser und es sind aber immer wieder so viele Dramen passiert und das ist einfach so krass und halt auch so dieses, manchmal glaube ich irgendwie selbst gar nicht, dass das irgendwie mir alles passiert ist, weil auch so vieles mir halt gesagt wurde, das ist halt gar nicht so passiert. Das hätte ich mir alles nur eingebildet.
Und wie es dein Freund dann auch gemacht hat.
Ja. Und ja. Das ist halt einfach irgendwie krass. Also zum Beispiel meine Mutter hat dann auch, wiederholt sich auch gerade, merke ich, dass dann irgendwie halt auch gesagt wurde, ja, meine Mutter ist jetzt krank und sie braucht Hilfe und ja, dann haben wir gesagt, klar, wir unterstützen sie irgendwie und würden sie auch mit zur Klinik bringen oder sowas und dann am nächsten Tag habe ich sie nochmal darauf angesprochen und dann ist sie halt komplett ausgerastet und hat gesagt, was würde ich unterstellen, sie ist nicht krank und dass ich ja krank wäre und so oder in Situationen, in Streits, sie ist halt auch sehr borderline gefährdet, hat sie dann auch voll oft gesagt zu meiner Schwester, mir so, ja, sie setzt sich jetzt ins Auto und fährt gegen den Baum und kommt nie wieder und es ist dann alles unsere Schuld und sie ist dann halt auch wirklich teilweise erst mitten in der Nacht irgendwie wiedergekommen und ja, es war einfach so ein krasses Chaos zu Hause und auch als die sich dann haben getrennt, dann waren wir halt mit der einen Person irgendwie allein und teilweise war ich dann auch komplett allein mit meiner Mutter oder meinem Vater, weil meine Schwester wieder irgendwie rausgeschmissen wurde und ja, also es wiederholt sich auf jeden Fall auch, weil meine Mutter wurde auch von ihren Eltern rausgeschmissen und hat auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu denen.
Ja, und es ist eine Riesensauerei, was dir passiert ist. Aber du kannst dich jeden Tag entscheiden, jetzt dein eigenes Leben zu bauen. Und hämmert es euch ins Gehirn. Ihr werdet bei solchen Eltern nicht das finden, was ihr euch ersehnt. Niemals. Egal, was passiert. So, und darum muss man sich das schönste Leben bauen, was irgendwie möglich ist. Weil du das verdient hast. Und du hast einen Partner, der das bereit ist, mit dir zu gehen. Egal, ob ein kurzes Wegstück oder ein langes. Und das ist total wertvoll. Und du bist total wertvoll. Und ich bin froh, dass du geboren bist.
Und ich bin auch froh, dass du geboren bist.
Und ich bin auch sehr froh, dass du hierher gekommen bist.
Ja, ich auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke auch.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert bin ich da. Oder ihr schreibt an steff@paulalambert.de, die vergibt die Termine. Danke.